Jesus, was du möchtest, soll heute Morgen geschehen. Das war mein Konzept. Auf dem Weg hierher hat Gott gesagt, ich soll es verlassen, ich soll es weglegen. Weiß nicht, was heute kommt. Wir fangen mal an. Wir hoffen, dass der Heilige Geist wirkt. Wir kennen ihn doch alle, den netten jungen Mann, der um die Ecke wohnt, der uns so viel Freude oft macht, wo wir denken, oh, das wäre der ideale Schwiegersohn oder der ideale Mann. Einfach einer, der nett und der freundlich ist, wo man Freude dran hat. Ich glaube, dass Jesus in der Zeit, in der er hier auf Erden wirkte, so einer war. Einer, wo andere gesagt haben, das wär's doch. Und deswegen sind sie ihm nachgefolgt. Sind ihm zu Scharen nachgefolgt. Ja, da war ja schon Johannes der Täufer, der ihn angekündigt hat. Und schon dem Johannes sind sie nachgefolgt. Interessanterweise arm und reich, intelligent und geistig arm. Kein Unterschied. Die wollten alle hören, was er sagt. Sie wollten ihm alle nach. Und sie haben sich sogar taufen lassen. Sogar der eine oder andere, der erst gar nicht wollte, hat sich taufen lassen. Und dann war da eines Tages plötzlich dieser junge Mann. Und er sagt zum Johannes, du, ich möchte mich auch taufen lassen. Und Johannes sagt, du möchtest dich von mir taufen lassen? Ich müsste von dir getauft werden. Ich bin ja noch nicht mal würdig, deine Schuhbänder zuzuknüpfen. Und Jesus sagt ganz einfach, lass es zu. Es ist richtig, dass es geschieht. Und wir entdecken ihn dann, wie er durchs Land zieht. Ein Mann voller Autorität. Die einen haben gesagt, er ist Politiker, weil er unter anderem rief, ich mache euch frei. Aber Politikern passiert es nicht so häufig, dass man ihnen den Schaden nachläuft. Da ist auch etwas, was immer so ein Fragezeichen oft macht, weil Wahrheit und Wirklichkeit manchmal so weit auseinander sind. Und genau das war bei Jesus nicht der Fall. Wahrheit und Wirklichkeit waren so eng zusammen und das, was er sagte, war authentisch. Keiner hat an seinen Worten gezweifelt. Ja, selbst in Situationen, in denen einige weggingen, weil seine Worte sehr hart waren, seine Treuesten, seine Jünger, die haben gesagt, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann steht er da, ein Mann voller Güte und voller Milde, der nicht nur an sich denkt und an seinen Weg, wie er nach vorne kommt und wie er etwas bewegen kann und an seine Ziele, der auch mal einhält und sich um den anderen kümmert. Das hat doch Jesus ausgemacht, dieses Kümmern um den anderen, diese Not. Ich stelle mir die Situation vor, als diese Beerdigung war und die Mutter hinter dem Sarg ihres Kindes hinterherläuft. Eltern sollten ihre Kinder nicht überleben. Aber hier war es so. Der einzige weggerissen, tot. Und Jesus kommt da per Zufall vorbei und er bleibt stehen und er sieht das und er reagiert, wie nur er reagieren kann. Ein Mensch voller Barmherzigkeit, voller Erbarmen geht darauf zu und weckt diesen jungen Mann vom Tod auf. Wow. Da kamen sie zu ihm, belastet, gebunden, vom Teufel geplagt. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet, wenn der Teufel uns plagt? Wenn du nicht mehr ein- noch ausweist, weil du getrieben wirst vom Teufel? Weil du Dinge tun musst, die du hasst? Weil du merkst, wie von dir Besitz ergriffen wird? Und von ihm, von Jesus, merken wir, er hat sie nicht verabscheut. Er ist zu ihnen hingegangen. Er hat ihnen Dämonen ausgetrieben. Maria Magdalena, die später am Karfreitag bei ihm am Kreuz stand, da standen ja die drei Marias am Kreuz. Maria, seine Mutter, dann wahrscheinlich seine Tante, die Schwester seiner Mutter, ebenfalls Maria und Maria Magdalena. Und wenn wir die Bibel durchlesen, dann entdecken wir, er hat viele Dämonen von ihr ausgetrieben. Ne? Herzliches Erbarmen. Frei durch Jesus Christus. Und da war er der Arzt, der sich nicht gescheut hat, der da operiert hat, wo andere weglaufen würden, der in die Leprakolonien gegangen ist, der gesagt hat, komm, sei gesund. Der aber auch als Arzt sehr aufmerksam war, wenn ich denke an die Szene am Deich Bethesda, dieser Mann, der über 30 Jahre auf Heilung gewartet hat. 30 Jahre warten, hoffen, bangen, hoffen, dies wieder zerstört wird und wieder nicht und dies Jahr wieder nicht. Und du weißt nicht, wann kann es passieren. Du wartest einfach und die Hoffnung schwindet. Und Gott sieht diese Hoffnungslosigkeit. Und er kommt in seinen Sohn da rein und sein Sohn sagt, hilft dir keiner? Nee, keiner, Herr. Dann steh auf, geh nach Hause, bist gesund. Mit einem Wort, dieser Jesus, ich merkte heute Morgen auf dem Weg hierher, ich soll euch diesen Jesus vor Augen malen. Diesen Jesus, der so positiv ist, der so gut ist. Diesen Jesus, der sich kümmert. Diesen Jesus, der Pilatus sagt zu ihm, seht, welch ein Mensch. Und Pilatus war einer, der die Welt kannte, von Rom gekommen, von der Großstadt und der dort alle möglichen einflussreichen Leute kennengelernt hat. Mit Sicherheit wesentlich mehr erlebt hat als alle um ihn herum. Und er schaut Jesus an und sagt, welch ein Mensch. Und so steht Jesus da, auch als Philosoph. Seine Worte, die hatten Kraft. Wir haben ja manchmal Mühe, wenn wir eine Predigt hören, die über eine Dreiviertelstunde geht. Man sagt ja so langläufig, man darf über alles predigen, nur nicht über eine Viertelstunde. Jesus hat stundenlang gepredigt. Und sie haben zugehört. Sie haben alles dabei vergessen. Der kleine Junge mit seinen 5 Broten und seinen 2 Fischen hat sogar das Essen vergessen. Und wenn kleine Jungs Essen vergessen, das heißt was, sage ich euch. Und seine Worte, sie hatten Kraft und sie hatten Bezug und es waren nicht nur lose in die Welt hineingesprochen. Und da ist er. Und je mehr und je länger er gewirkt hat, je mehr kam in den Leuten Hoffnung auf. Hoffnung ist so etwas Schönes. Hoffnung setzt so viel Energie frei. Hoffnung verändert so viel. Endlich raus aus dem Trübsal. Endlich wieder in Erwartung von etwas Gutem leben können. Ich habe ja so viel mit hoffnungslosen Menschen zu tun, die jahrelang in einer Firma waren, arbeitslos geworden sind, schuldlos und dann Hoffnung investiert auf viele Bewerbungsgespräche und dann klappt's nicht. Und dann sitzen sie irgendwann bei mir und sagen, 100 Mal habe ich mich beworben und 100 Mal habe ich nichts gehört und 20 Mal habe ich eine Absage gekriegt. Und Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit kann so töten. Aber er stand da und er hat Hoffnung gebracht. Er hat die Leute angeschaut und er hat mit ihnen nett geredet und da war dieser Funke, der übergesprungen ist. Dieser Funke, darf ich glauben? Ja, du darfst glauben. Und so war kein Wunder, dass sie ihm nachgelaufen sind. In Scharen, dass sie ihn hören wollten, dass sie ihre Arbeit auf die Seite getan hat. Interessant war auch, wie viele reiche Frauen ihm nachgefolgt sind. Oh, Reichtum beruhigt, sagt man. Und trotzdem gibt es diesen Moment zu merken, es gibt auch in der Sicherheit des Reichtums die Leere. Ich habe alles, aber ich habe das Leben nicht. Milva hat mal gesungen, da muss noch Leben ins Leben. Und deswegen sind sie ihm nachgefolgt, weil als sie ihm zugehört haben, haben sie gemerkt, seine Worte bringen Leben in mein Leben. Das ist es, was meine wirkliche Sehnsucht stillt. Kennst du das auch? Kommst abends nach Hause und dich treibt irgendwie Sehnsucht um. Und da, ich erzähle euch mal von mir, da ist erst der Kühlschrank, der dran halten muss. Ja? So Sehnsucht und du guckst, was ist Leckeres drinnen und entdeckst auch, okay, das ist ja toll, dass wir das zu Hause haben. Und fängst an zu essen, aber irgendwo ist noch immer noch Sehnsucht da und dann machst du gute Musik an und nimmst dir ein gutes Buch und und dann fängst du an, mit Gott zu sprechen und mit ihm zu beten und ganz plötzlich merkst du, da wird Sehnsucht gestillt. Nicht in all dem anderen, was gut und was schön ist und was nett ist und was zum Leben dazugehört, aber in der Begegnung mit Jesus kommt die Stillung der Sehnsucht. Wer wünscht sich nicht Superman zum Freund, der die Probleme löst? Und das war Jesus. Der spricht zum Sturm und sagt, hey, pssch. Und ein Orkan wird ein sanftes Lüftchen. Wow. Wie viele Orkane durchströmen unser Leben. Manchmal Wirbelstürme, die uns so richtig durcheinander fetzen und wir wissen gar nicht mehr ein und aus. Und haben wir dann nicht erlebt, die Begegnung mit Jesus, dieses Psch. Und du kommst aus einem Gottesdienst raus, total verändert, weil Jesus dir begegnet ist. Weil Jesus dir Ruhe gebracht hat in deinen Wirbelsturm deines Lebens hinein. Jesus, der Wundertäter, der das Unmögliche möglich macht. Jesus, der uns auch fähig macht für Herausforderungen, die wir bestehen können. Dinge zu tun, die wir uns nie vorher vorgestellt hätten, die wir in unseren kühnsten Träumen nicht gedacht haben. Wie ein Petrus. Jesus sagt, komm. Und der Knabe steigt aus und läuft auf dem Wasser. Und wie oft hat Gott uns herausgefordert, hat gesagt, glaub doch, tu's, investier dich in mich. Und wir haben's getan und wir haben gemerkt, das trägt. Ein wunderbarer Jesus, ein wunderbarer Heiland. Ich kann mir das Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Und sie sind mit ihm gezogen. Was für eine Autorität. Der sagt einfach, folge mir nach. Und sie haben es getan. Der Petrus, seine Frau zurückgelassen. Der Andreas, der Jakobus, ihr Geschäft zurückgelassen. Und sie sind ihm einfach nachgefolgt. Sie haben es einfach getan. Ich entdecke Jesus als Freund. Ich entdecke, wie er sich investiert, wie er sich Zeit nimmt für mich. Wie er sich Zeit genommen hat für diese Jünger. Wie er ausgesucht hat. Da waren die 70. Dann waren die 12, mit denen er enger zusammen war. Und von den 12 waren wieder 3, mit denen er noch enger zusammen war. Oh, was hat er sich investiert? Oh, was wünsche ich mir Zeiten, wo ich mit Freunden zusammen sein kann? Wie schön ist es, wenn du wirklich tiefe Freunde hast, die dich so akzeptieren, wie du bist, die nicht immer an dir herummäkeln oder dich verändern wollen. Freunde, die mit dir durch dick und dünn gehen. Oh, was haben die Jünger manchmal für Böcke geschossen. Und Jesus als Freund, er sagt ihnen einfach, mach mal das, probier mal das aus. Als sie da von diesem Verklärungsberg runterkamen, wo sie Mose gesehen haben, ja, und dann in der Herrlichkeit Gottes waren und oh, hier bleiben wir, hier ist toll. Also ein Erlebnis hatten, ich sag mal so ein Konferenzerlebnis, man will gar nicht mehr zurück nach Hause. Ja? Und dann kommen sie in eine Situation und dann ist dieser Besessene und sie können nichts machen. Und Jesus schimpft noch nicht mal. Er sagt zu ihnen, müsst ihr fasten und beten und hilft ihnen. Ja. Das ist der Jesus, der Freund, der mit dir geht, der dich begleitet durch dick und dünn, der dich auch mal trägt, wenn du nicht mehr kannst. Und all das war er die ganzen Jahre. Und dann auf dem Höhepunkt, als ihm alle zugejauchzt haben, guck mal, wie war der Einzug vor einer Woche nach Jerusalem. Wenn man jemand seine Kleider auf den Boden legt und der da drüber laufen lassen darf, das ist schon etwas Besonderes. Das haben sie gemacht und sie haben gejubelt, Hosianna, der Sohn Davids. Hosianna heißt der Herr, hilf doch, bitte Jesus. Hilf doch, Hosianna, hilf doch, Sohn Davids. Sie haben an ihn geglaubt, sie haben geglaubt, dass Hilfe von Jesus kommt. Und die Pharisäer waren ganz brüskiert und haben gesagt, hey, sind die nicht ein bisschen zu laut? Kannst du nicht mal dafür sorgen, dass die leiser werden? Und er sagt, weißt du was, wenn die leise sind, dann werden die Steine anfangen. Da war Lobpreis, da ging's ab, da war Stimmung. Ich kann mir die Jünger vorstellen, wie die da hinterher sind. Du, in Autorität, selbst als sie den Esel genommen haben, haben sie nur gesagt, der Meister braucht den, das Thema war durch. Hat ihnen dann keiner widersprochen. Da stell dir vor, du, ich würde jetzt hier nach Lauenburg kommen und dann sage ich zu einem, braucht ein Auto. Der sagte, hier, also nicht ganz dicht gewesen. Und die nehmen den Esel und sagen einfach, der Meister braucht, was für eine Autorität, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus zieht ein nach Jerusalem und dann Tage im Tempel, wo er lehrt, wo er das Wort verkündet. In einer Zeit, wo das Passa gefeiert wurde, wo Reisende aus der ganzen Welt nach Jerusalem kamen zu diesem Fest, wo die Stadt voll war, dann setzt er sich hin und lehrt und die Leute hören ihm zu. Was für ein Tag, was für ein Aufbruch. Und jeder denkt doch jetzt kann's nicht mehr lange dauern. das Reich Gottes kommt. Jetzt. Ja. Und seine Jünger haben sich schon unterhalten, welche Ministerposten sie kriegen. Weil das Reich, es war ja zum Greifen nah. Und dann kam dieser eine Tag, dieser Freitag. Alles war so gut, bis dieser Freitag kam. Es fing ja an, Gethsemane, Gebet. Jesus ruft zur Gemeinschaft und die Jünger schlafen. Kann ja mal vorkommen. Aber nicht in so einer Situation. Fing also schon richtig heftig an, dieser Tag. In den ersten Stunden von den Freunden alleine gelassen. Können wir mitfühlen mit Jesus? Hast du dich hineinversetzt in Situationen, wo du alleine gelassen worden bist von Jesus? Wo sie sich abgewendet haben von dir, warum auch immer? Wo sie an sich gedacht haben, an ihre eigenen Dinge und du eine tiefe Not hattest und das Gefühl, keiner kümmert sich um mich? Und dann der Verrat, der Kuss vom Freund, das Messer in den Rücken stoßen von Leuten, denen du vertraut hast. Jesus hat es durchlitten. Falsche Anschuldigungen. Weil jemand nicht nachgedacht hat und locker über dich gesprochen hat und etwas Falsches gesagt hat, was dir vielleicht dein Ansehen, vielleicht sogar deine Karriere, vielleicht sogar deine Familie zerstört hat. Und Jesus haben sie falsch angeklagt. Dieser Mann, den alle geliebt haben, fällt von einem Tag auf den anderen, von ganz oben nach ganz unten. Dieser Mann, der nur Gutes getan hat, wird gedemütigt ohne Ende. Die Peitschenhiebe, das Ausgeißeln, das zur Schau stellen vor der Öffentlichkeit. Und dann das Kreuz. Wo waren sie denn dann, seine Freunde? Drei Frauen und ein Mann von seinen Freunden sind übergeblieben. Die standen noch da. Und wo waren die anderen? Wo war der Petrus, der am Tag davor noch die große Klappe hatte? Wenn sie dich alle verlassen, ich doch nicht. Irgendwo in einer Ecke war er am Heulen, weil er gemerkt hat, in ihm steckt gar nichts Gutes. Wenn wir jetzt uns noch vorstellen, dass dieser Jesus, der da dann am Kreuz hing, all das freiwillig auf sich genommen hat. Ich gehe mal viele, viele Jahrtausende zurück, bevor wir Menschen geschaffen wurden. Da gab es im Thronsaal die Diskussion und dann gab es diesen Ausspruch, den wir in 1. Mose finden, lasst uns Menschen schaffen, sagt der Grundtext.
Da war der Vater und der Sohn, die gesagt haben, lasst uns Menschen schaffen. Und dann haben sie kreiert. Und da kommt die Dreieinigkeit der Gottheit so richtig zum Ausdruck. Da hatten sie Spaß. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Weiß nicht, wer den Adam geformt hat. Aber ich weiß, der Heilige Geist hat dann den Atem dazugegeben, das Leben dazugegeben. Aber davor, in all der Überlegung, ein Sohn, der wusste, diese Schöpfung wird mich zerstören. Würden wir ein Kind zur Welt bringen, würden wir ein Kind zeugen, wenn wir vorher wüssten, dieses Kind wird uns töten? Wir würden alles dafür tun, dass dieses Kind nicht geboren wird, dass dieses Kind nicht gezeugt wird. Jesus in seiner schöpferischen Autorität hat uns in seiner unendlichen Liebe geschaffen, obwohl er wusste, was auf ihn zukommt. Ganz Mensch. Ganz Mensch. Dann hängt er da am Kreuz. Und wenn er einmal in seinem Leben an sich hätte denken können, wäre es doch da gewesen am Karfreitag. Und was macht er? Er denkt an uns. Also erst sagt er, Vater, vergib ihnen. Sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Wie viel Leid ist uns zugefügt worden? Wie schwer ist uns das mit dem Vergeben gefallen? Immer wieder. Vater, vergib uns. Wir wissen oft gar nicht, was wir tun. Vergib uns. Er vergibt. Dann sieht er seine Mutter und er weiß, er wäre verpflichtet, sich um sie zu kümmern. Sie ist Witwe. Und er weiß, das geht nicht mehr. Und er sagt, Johannes, kümmer du dich um Mama. Er organisiert selbst im Tod noch sein Leben. Für dich, für mich. Das sind diese zwei Verbrecher, die neben ihm gekreuzt sind. Im flüchtigen Hinblick sieht man drei Kreuze. Und denkt, naja, drei, die ihre gerechte Strafe kriegen. Und zwei davon war es wohl so. Aber er, der Unschuldige, der da hängt, in der Mitte dieser zwei Verbrecher, er wendet sich zu einem zu. Und er sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Er kümmert sich um uns selbst dann, wenn wir in der Tiefe unseres Lebens versagt haben. Aber da hängt er am Kreuz. Da stirbt er. Und ich sehe den Teufel mit unter diesem Kreuz. Und ich sehe, wie er erwartet, wann Jesus seinen letzten Atemzug tut. Und ich sehe dieses hässliche Grinsen auf seinem Gesicht. Geschafft. Ich habe den Sohn Gottes getötet. Das Reich wird nicht kommen. Karfreitag. Wie oft bist du und wie oft sind ich in dieser Karfreitagsstimmung? Es ist Freitag. Jesus betet, Petrus schläft, Judas verrät ihm. Aber da ist noch etwas. Der Sonntag kommt.
Ja, es ist Freitag. Pilatus wendet sich von ihm ab. Der Rat verschwört sich gegen ihn. Die Menge verleugnet ihn. Die wissen noch nicht mal, dass Sonntag kommt. Karfreitag. Die Jünger rennen wie die Hasen davon. Maria weint. Petrus verleugnet ihn. Sie wissen nicht, was sie tun, aber der Sonntag kommt. Das ist die gute Botschaft, auch an einem Karfreitag, als unser Herr und Erlöser gestorben ist. Das sind die Römer an diesem Karfreitag. Sie nageln ihn ans Kreuz. Brutal. Sie dreschen mit dem Hammer die Nägel in seine Füße. Sie kleiden ihn in einen Purpurmantel an diesem Freitag. Sie krönen ihn mit der Dornenkrone. Und auch sie wissen nicht, dass ein Sonntag kommt. Schaut auf dieses Kreuz am Karfreitag. Sein Blut tropft runter. Da ist nichts Schönes mehr, wie Jesaja sagt. Sein Körper taumelt durch die Straßen. Sein Geist ist tief betrübt. Aber es ist lediglich Freitag. Der Sonntag kommt. Halleluja! Der Teufel lacht. Die Welt ist im Sieg. Die Menschheit in Sünde, das Böse, hässlich, grinsend. Freitag. Sie ziehen ihn hoch an diesem Kreuz. Zwischen den Verbrechern. Freitag. Das, was wir so oft fühlen. Freitag. War alles umsonst? Nein, der Sonntag kommt. Die Jünger fragen sich, 3 Jahre investiert, jemand nachgefolgt und nun ist er tot. Die Pharisäer feiern, dass ihr Komplott gelungen ist. Und sie wissen nicht, es ist nur Freitag. Der Sonntag kommt. Wo ist unser Freitag? Wollen wir unseren Freitag, Karfreitag, zu Grabe tragen, weil wir was wissen?
Der Sonntag kommt.
Halleluja. Da hängt er verlassen vom Vater. Eli, Eli, lama asabtani, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Von aller Welt verlassen, alleine und sterbend, und niemand kann ihn retten. Freitag, aber der Sonntag kommt. Das ist die gute Nachricht da drinnen. Die Erde bebt, der Himmel verdunkelt sich und der Vorhang im Tempel zerreißt. Das ist auch Freitag, dass der Weg freigemacht wird zu unserem Leben, zu unserem ewigen Leben, zu dem Leben, das der Ostersonntag beinhaltet. Lass uns wirklich unseren Freitag heute zu Grabe tragen. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Er hat Sünde überwunden. Sünde in mir, das ist der Freitag. Aber dank des Karfreitags darf ich leben. Kommt der Sonntag für mich in mein kleines armseliges Leben hinein. Jesus wird begraben. Ein Soldat hält Wache. Ein Felsen wird auf seinen Platz gestellt. Es ist Freitag. Aber es ist nur Freitag. Ostern kommt. Der Sonntag kommt. Wenn wir nicht Hoffnung investieren in unsere Schwachheiten, ist Jesus umsonst gestorben. Wenn wir nicht glauben, dass er unsere Sünde ans Kreuz genagelt hat, ist er umsonst gestorben. Ist er für mich umsonst gestorben. Aber wenn ich Glauben investiere, dass heute nur Freitag ist und dass der Sonntag kommt, dann darf ich mit ihm leben, so wie er lebt. Das ging ja noch weiter. Das war ja noch nicht zu Ende. In dem Moment, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, da war das Werk für dich und für mich wirklich vollbracht. Da brauchte keiner irgendetwas dazu tun. Aber dann hat er seinen Geist in Gottes Hände gelegt. Und dann ging's los. Die Bibel sagt uns ganz klar, er ging in die untersten Örter. Hatte gerade die letzten Tage etwas gesehen, das die Hölle versinnbildlicht hat. Es war so eine PowerPoint am Bildschirm, am PC, und die hieß die Wahrheit über die Hölle. Und ich dachte, na, was kommt da jetzt? Und habe auf Start geklickt, und da war ein dunkler Bildschirm. Nichts, Dunkelheit. Und dann stand er ganz klein, kaum zu lesen, du bist alleine, keiner um dich rum. Und so ging das weiter und das hat mir so richtig vor Augen gemalt. Die Hölle wird kein geselliger Ort sein, wo du mit anderen Bösen feierst. Das wird diese totale Dunkelheit sein, wo du allein bist mit deiner Schuld. Aber da ist sie am Kreuz, weggewaschen durch das Blut Jesu. Alle unsere Schuld. Alle, ohne Ausnahme. Und nicht nur unsere Schuld ist weggewaschen. Unsere Schmerzen sind weggewaschen. Unsere Verletzungen sind weggewaschen. Wie oft sind wir verletzt worden? Weggewaschen am Kreuz. Weil Sonntag kommt, weil wir Auferstehung feiern. Er hat nicht nur die Sünde überwunden, er hat den Tod überwunden. Er hat die Schmerzen überwunden. Er hat die Einsamkeit überwunden. Er hat die Dunkelheit überwunden. Wir müssen uns entscheiden, welchen Jesus wir an Karfreitag sehen wollen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Jesus sehen wollen, der sein Leben dazu verbracht hat, Gutes zu tun und freundlich nicken und sagen, war schon ein guter Mann. Oder ob wir den Jesus sehen wollen, der am Kreuz gestorben ist, damit ich und damit du Ostern feiern können. Es ist nur Freitag. Der Sonntag kommt. Da ist Leben. Da ist Leben, wenn wir es nicht glauben. Ich habe mal ein Bild gesehen, wie außergewöhnlicher Regen in der Wüste fiel. Da war nur Sand. Sand, Sand und nochmal Sand. Kennst du das? Sand im Getriebe? Wenn alles in deinem Leben knirscht, wenn alles nicht rund läuft, wenn alles anders ist, als du es dir vorgestellt hast, Sand im Getriebe. In diese Wüste, in diese Unendlichkeit von Sand fiel außergewöhnlich Wasser. Stunden später hat die Wüste geblüht. Wunderschön. Es ist nur Karfreitag, Sonntag kommt. Und deine und meine Wüste, sie dürfen blühen. Wollen wir an den Jesus glauben? Du starbst für uns auf Golgatha. Du nahmst unsere Sünden ab. Durch dein Blut sind wir geheilt. Und jetzt stehen wir vor dir, Majestät, dürfen dich anbeten, Majestät, dürfen zu dir kommen, total verändert. Welche Sicht hatte Jesus am Karfreitag auf sich selbst? In seinem Leid, in seinem Schmerz hat er Hoffnung gebracht. Ich weiß nicht, ob er selbst noch daran geglaubt hat, denn er war ja ganz Mensch. Aber es war nicht wichtig. Er hat's getan. Wisst ihr, manchmal haben wir noch nicht mal mehr die Kraft zu glauben. Es reicht, wenn wir es tun. Es reicht, wenn wir es tun, zu ihm zu kommen und uns verändern zu lassen. Als Gott gesagt hat, ich soll das wegschmeißen, was ich vorbereitet habe. Ich wusste nicht, was soll ich sagen, aber ich hatte den Eindruck, Gott will uns heute Morgen begegnen. Darf ich mir die Freiheit nehmen, dass wir noch eine Gebetszeit haben, wo wir füreinander beten? Das ist Karfreitag. Karfreitag ist nicht die Hoffnungslosigkeit, ist nicht Hoffnung zu Grabe tragen. Karfreitag ist der Sieg im Glauben in Anspruch genommen. Und ich weiß nicht, welches Problem du mit dir rumschleppst. Aber ich weiß, dank Karfreitag gibt es für jedes Problem einen Sieg. Gibt es in ausweglosester Situation einen Ausweg? Denn der Sonntag kommt. Halleluja. Er kommt. Ich denke, wir werden das so machen, dass wir nach dem Abendmahl eine Zeit haben, wo wir füreinander beten. Wo wir Glauben ineinander investieren. Wo wir für Jens auch beten können, wie wir es immer tun. Aber für uns alle, wo immer Hoffnungslosigkeit da ist, für welchen Bereich deines Lebens auch immer. Wir wollen heute Morgen diesen Gottesdienst verlassen als Hoffnungsträger, dass Sonntag kommt. Ich liebe keine Karfreitagpredigten. Aber ich liebe Predigten, die Hoffnung bringen. Halleluja! Halleluja! Jesus, die Welt will nichts hören vom Kreuz. Die finden das zu blutig und zu, ja, kann damit gar nichts anfangen. Aber du zeigst uns in deinem Kreuz und in deinem Tod, dass das, was du gelebt hast, als dieser Mensch, wie der du warst, als du hier auf Erden warst, für uns alle Wirklichkeit werden kann. Ich möchte dich bitten, dass wir von deinem Kreuz unseren Schnabel nicht halten. Dass wir es verkündigen, so wie wir es verkündigen im Abendmahl. Wir wollen diese frohe Botschaft in alle Welt hinaus posaunen, dass du, Jesus Christus, gestorben und auferstanden, in uns lebst. Lass dein Kreuz in uns leben. Lass deinen Tod in uns leben. Wir wollen ihn verkündigen. Wir wollen ihn verkündigen, dass wir selbst mit dir gestorben und begraben sind. Und dass wir in dir zu einem neuen Leben aufstehen dürfen, das jetzt und heute und hier beginnt. Wir wollen es proklamieren in eine Welt, die so wenig von dir kennt und dich so wenig liebt. Wir wollen deine Liebe weitergeben zu anderen. Das schenke uns du. Amen.